Tag eigentlich schon, also ich war auf guten Morgen eingestellt, aber jetzt ist ja schon fast Kaffeezeit, von daher also erstmal guten Tag. Ich kann das sehr bestätigen, was ich gerade gehört habe, also nicht, dass ich jetzt nochmal ein Schippchen drauflegen möchte, aber es ist also tatsächlich, dass wir in Remscheid auch sehr profitiert haben von Reinhard und damit natürlich auch von euch allen und dass bei uns auch schon viel über euch geredet wird. Und so, ja, ist es wirklich so, du bist bekannt wie ein bunter Hund und positiv bekannt wie ein solcher. Und das ist natürlich eine schöne Sache. Muss ich mich nochmal vorstellen, ich war ja schon mal hier, mache ich trotzdem. Ich bin Storch, ich bin verheiratet mit Alex, die sitzt da und unterhält sich wie immer während meiner Predigten. Wir sind gerade auf dem Weg zum in Urlaub, also wir sind eigentlich schon mit dem Herzen am Bodensee. Und dachten, das wäre vielleicht eine gute Gelegenheit, nochmal hier bei euch vorbeizukommen. Reinhard hatte eh gesagt, wenn du nochmal in der Gegend bist, kannst du ja predigen. Und das mache ich dann natürlich gerne. Ich hoffe, dass meine Präsentation gleich klappt, denn wenn die nicht klappt, werdet ihr wahrscheinlich es schwerer haben, die Predigt zu verstehen und der folgen zu können. Und das täte mir natürlich sehr leid für euch. Und okay, das klappt. Okay, ich habe jetzt einfach keine Angst mehr und ich glaube, es wird funktionieren. Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie sehr mit euch hier im Flow bin. Ich weiß nicht, so ein blödes Wort. Aber dass das, was Gott mir aufs Herz legt, auch viel mit dem zu tun hat, was er euch aufs Herz setzt, legt. Oh, das sind Jesus-Freaks, oder? Hi. Schön, ein Stück Heimaterde. Was? Nö, eigentlich muss nichts aktiviert werden. Eigentlich ist das soweit. Ich kann leider nicht gleichzeitig reden und an diesen Sachen rumfummeln. Von wem war dieser sexistische Kommentar gerade? Also ich kann doch nicht mal gleichzeitig hier dran rumfummeln und zuhören, aber ich habe irgendwas Böses gehört. Eine satanische Schwingung. Ich weiß auch nicht, was da jetzt ist. Vielleicht muss man das Kabel hier noch einstöpseln. Also, ich weiß nicht, vielleicht funktioniert das auf Batteriebetrieb nicht. Das weiß ich ja nicht. Okay. Ja, also wie gesagt, ich habe so das Gefühl, dass ich da schon ziemlich mit euch im Fluss bin und dass uns vielleicht die gleichen Themen beschäftigen. Jedenfalls war in der Anbetungszeit gerade mindestens zwei Lieder, die sehr viel mit meinem Predigtthema zu tun haben. Das letzte war diese Bibelstelle aus dem Kolosserbrief, ist es, glaube ich, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Also ein absoluter Hammer natürlich. Und das ist fast mein Thema heute. Also ich werde die Stelle nicht aufgreifen, aber das, was mich beschäftigt in den letzten Monaten und wo ich jetzt seit, glaube ich, Dezember bei uns in der Gemeinde drüber predige, ist unsere Identität in Christus. Wir wissen, dass Jesus was völlig Neues gemacht hat in uns. Die Bibel sagt das an ganz vielen Stellen. 2. Korinther 5 sagt zum Beispiel, wenn jemand in Christus Jesus ist, dann ist das Alte vergangen und er ist eine ganz neue Schöpfung, ist was völlig Neues geworden. Und viele andere Bibelstellen reden auch davon, dass Gott etwas in uns gemacht hat, was tief in uns drin ist, was man nicht sehen kann, was man nicht anfassen kann, was aber dennoch eine Realität darstellt. Und für mich ist so die Zusammenfassung dieser Christus-Identität, Galater 2, Vers 20, weiß jemand, was da steht? Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Also das, was passiert ist bei der Wiedergeburt, als wir Jesus angenommen haben, ist, dass wir völlig neu geworden sind innerlich, dass wir jetzt nicht mehr selber leben, dass der alte Storch endlich tot ist, den ich eh nicht leiden konnte, sondern dass jetzt Christus in mir lebt und dass alles, was die Bibel über Jesus sagt, im Grunde genommen auch über mich gesagt werden kann, weil ich Christus in mir habe und Christus das ist, was mein Leben ausmacht. Das Spannende daran ist natürlich jetzt eigentlich was Doppeltes, nämlich zum einen das zu erkennen und zu verstehen, was Christus genau in uns gemacht hat und was es bedeutet, dass Jesus in uns lebt und diese neue Identität kennenzulernen durch die Bibel. Aber das Zweite ist natürlich, dass wir nicht nur wollen, dass wir ein theoretisches Wissen davon haben, sondern wir wollen Jesus-mäßig leben. Ich habe mich vor 17 Jahren bekehrt und seit 17 Jahren ist das eigentlich so die Zusammenfassung aller meiner Wünsche. Ich möchte Jesus-mäßiger sein. Ich möchte Christus ähnlicher sein, ich möchte genauso heilig leben wie Jesus, ich möchte genauso übernatürlich leben wie Jesus, ich möchte die gleiche Beziehung zu meinem himmlischen Vater haben wie Jesus und nicht zuletzt würde ich gerne auch die Welt mindestens so nachhaltig verändern wie mein Herr und dazu wird es einfach nötig sein, Christus immer ähnlicher zu werden. Und so meine ich, dass das ein Thema ist, das Dreh- und Angelpunkt des Glaubens überhaupt ist und dass es nicht möglich sein wird, in einem entspannten christlichen Leben zu sein, wenn man nicht weiß, was die Identität ist, die wir in Christus Jesus haben. Ausgehend für meine Remscheider Predigtreihe darüber war ein Zitat von Bill Johnson, der so sinngemäß gesagt hat, entweder du lebst aus deiner Identität oder du lebst für deine Identität. Also entweder, Moment, es geht tatsächlich nicht beides gleichzeitig. Ja, Halleluja. Also entweder du weißt schon, dass du geliebt bist oder du arbeitest dafür, geliebt zu werden. Entweder du hast es schon verstanden, dass Christus sich frei gemacht hat von Sünde oder aber du lebst noch darauf hin, dass du frei wirst von irgendwelchen Sünden und Sachen unter die Füße kriegst. Und so kannst du es eigentlich in jedem Bereich deines Lebens abklappern. Entweder du hast es schon ergriffen, dass Jesus es in dir gemacht hat und dass du ein starkes Fundament hast, auf dem du stehst. Oder aber du wirst dafür leben und kämpfen und arbeiten, beten, wer weiß was machen, damit das passiert, was du eigentlich schon hast. Und der Sinn, sich mit dieser neuen Identität zu beschäftigen, liegt jetzt darin, dass wir einfach mal verstehen, dass der Kampf schon hinter uns liegt, dass das, was wir von Jesus haben wollen, wir schon haben in ihm, dass die neue Identität schon da ist, dass das Fundament bereits da ist und dass wir es jetzt lernen können, da reinzukommen. Paulus sagt im Galater 5, eine ganz markante Bibelstelle, dass wenn wir schon im Glauben, wenn wir im Geist leben, dass wir auch dem Geist folgen sollen. Das heißt, es ist möglich, dass Gott etwas in uns gemacht hat, dass diese geistige Realität schon da ist und wir geistiges Leben haben, aber dass wir uns trotzdem immer noch verhalten wie die Heiden, weil wir nicht in dieser Identität leben. Und das ist so der Misszustand, in dem wahrscheinlich jeder Christ lebt und der sich vielleicht auch auf dieser Seite des Himmels nicht hundertprozentig abschalten lässt, aber dass wir etwas haben in uns, was total kostbar ist, was die ganze Welt haben möchte, was die Lösung für alle unsere Probleme ist, aber dass wir nicht danach leben und uns nicht entsprechend verhalten. Und das große Ziel ist zumindest für mich und ich hoffe für den einen oder anderen von euch auch, dass wir das leben, was Jesus schon in uns gemacht hat. Dass wir nicht bloß ein theoretisches Wissen davon haben, 1. Petrus 2, Vers 24, in seinen Wunden bin ich geheilt, sondern dass ich die Heilung ergreife. Ich meine, das ist ein totaler Unterschied. Ne? Ob es für dich bereitsteht oder ob du schon hast, ist ein riesengroßer Unterschied. Und das ist in jedem Bereich des Lebens so. Und ich möchte gerne heute über Glaube und über Führung predigen. Und die Kernbibelstellen sind Hebräer 11, Verse 1 bis 3. Und das hat alles mit diesem Thema zu tun. Ich möchte ein bisschen erklären, wie man glaubt, was Glaube eigentlich ist und zeigen, dass der Glaube auch wiederum ein Fundament haben muss, um sicher zu stehen, nämlich die Überführung. Ich weiß nicht, ob ich mich bei euch entschuldigen muss, wenn ich alte Bibelübersetzungen verwende. Deswegen mache ich es lieber mal vorher. Es gibt ja irgendwie Gemeinden, die sagen, ja, bei uns darfst du nur NGÜ oder Basisbibel oder sonst irgendwas predigen. Das andere verstehen wir nicht. Aber ich hoffe mal, dass es bei euch nicht der Fall ist und ich werde alles hier aus der Elberfelder Bibelübersetzung bringen, was einfach was damit zu tun hat, dass ich manchmal wirklich Genauigkeit brauche bei diesen ganzen Sachen. Ich habe jetzt im letzten Oktober angefangen, jeden Tag ein Kapitel griechisches Neues Testament zu lesen und habe dabei halt noch mal festgestellt, dass die einzige deutsche lesbare Übersetzung, die noch ziemlich genau ist, ist halt die Elberfelder und deswegen benutze ich die halt immer sehr gerne. Hebräer 11, Vers 1 ist so die grundsätzliche Definition von Glauben überhaupt, also die beste Definition, kürzeste Definition von Glauben, die wir im Neuen Testament haben. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Denn durch ihn haben die Alten Zeugnis erlangt. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das Sichtbare aus Nichterscheinendem geworden ist. Ich werde mich bemühen, alle komplizierten Wörter da drin zu erklären und nachher wird das auch tatsächlich eine ganze Menge Sinn ergeben, hoffe ich zumindest. Vielleicht eins, worüber ich nach nicht mehr darüber reden werde. Also die Alten, von denen da die Rede ist, das sind nicht deine Eltern, sondern das sind die Heiligen aus dem Alten Testament, also die Leute, die damals im Alten Bund schon Gott erlebt haben und einiges von Jesus gesehen haben, wie das mal sein wird, wenn der Messias kommen wird, die prophetisch vieles vorweggenommen haben und teilweise abenteuerliche Dinge mit Gott erlebt haben. Also das sind die Alten, von denen hier die Rede ist. Und im Hebräerbrief ist einiges an Zeugnissen da, was Menschen früher mit Jesus oder vielmehr mit Gott erlebt haben. Und das zeigt uns, was eigentlich alles geht, was möglich ist. Und es sind total schöne Glaubensvorbilder. Und darüber redet der Schreiber hier. Glaube ist eine Sache, die, meine ich, irgendwie gerade bei uns im charismatischen Bereich manchmal total komisch behandelt wird. Also es gibt so viele Arten von Glauben, die ich kennengelernt habe, die eigentlich überhaupt nichts mit Glauben zu tun haben. Das Erste, was ich dazu sagen möchte, ist, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen Glauben und Hoffen. Nämlich Hoffnung verlegt das Gute, was Gott machen kann, auf irgendwann später. Und das ist schon mal gar nicht schlecht, ne, wenn man schon mal davon ausgeht, irgendwann wird Gott in mein Leben eingreifen, irgendwann wird Gott etwas Herrliches machen, irgendwann wird Gott mich heilen, mir einen Job geben oder sonst etwas. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Aber im Gegensatz dazu macht Glaube, dass er das einfach realisiert, was die Hoffnung noch hofft und sagt, jetzt heute ist mein Tag. Freundin von mir hat das mal so erlebt, sie hatte, Alex, wie heißt das? Alex ist weg. Total krass. Erst schläft sie, dann wird sie entrückt. Also das ist echt hier unglaublich. Wie heißt das, wenn die Wirbelsäule sich so verdreht? Skoliose, genau. Das hatte die und sie wusste, Jesus wird mich irgendwann davon heilen. Und das ging jahrelang so, ne, dass sie immer gehofft hat, irgendwann wird Gott das machen. Und dann sagt sie, ist sie irgendwann morgens aufgestanden und wusste, heute wird das sein. Hat ihre Ältesten angerufen, die sind zu ihr gekommen, haben für sie gebetet, Wirbelsäule hat sich ausgerichtet, alles super. Und das ist der Unterschied zwischen Hoffnung und Glaube. Hoffnung sagt, irgendwann wird es passieren und Glaube ist viel mehr wert, denn Glaube sagt, jetzt, heute ist mein Tag, heute wird es passieren. Und das Problem, das wir manchmal mit Glauben haben, ist, dass wir denken, dass Glaube bedeuten würde, dass man für etwas betet, ohne den leisesten Zweifel zu haben. Und wenn man dann in diesem Zustand des Glaubens ankommt, dann muss Gott uns alles geben. Und ich habe das so ausprobiert, ne? Also wahrscheinlich jeder andere von euch ja auch, aber ich habe für die verrücktesten Sachen gebetet und habe mich dann sehr bemüht, alle meine Zweifel so an den Rand zu drücken, bis ich in einem Zustand ankomme, in dem ich zweifelsfrei davon überzeugt bin, dass Gott es mir jetzt geben wird. Und was soll ich sagen? Ich bin fast jedes Mal eigentlich enttäuscht worden, denn gerade wenn ich auf dieser seltsamen geistigen Ebene angekommen bin, hat Gott es trotzdem nicht gemacht. So ein Beispiel dafür, als ich mich sehr intensiv mit Kenneth Hagin beschäftigt habe und der ganzen Glaubenstheologie und sehr viel Positives auch davon empfangen habe, habe ich irgendwann gedacht, dass Gott möchte, dass jeder Christ ein großes Auto fährt. Das war halt Wohlstandsevangelium und ich dachte mir, ja, ich bin ja nicht nur Christ, ich bin auch Pastor. Ich muss meiner Gemeinde ein gutes Vorbild sein. Und deswegen brauche ich einen Sportwagen. Und dann habe ich alles gemacht, was ich da so drüber gehört habe und habe dann das proklamiert und habe Gott auch dafür gedankt, irgendwie, ach danke, dass ich mein Auto kriegen werde. Habe stundenlang auf den Webseiten von Lamborghini rumgehangen und und ähnliche Sachen, ne? Hab mir sogar schon mein Auto selber so zusammengestellt, ne? Da kann man dann ja Farben auswählen und mir dann angeguckt, ob das in Blau besser wäre oder in Rot. Und war ich total davon überzeugt, Gott wird mir dieses Auto geben. Und irgendwann stehe ich dann in Remscheid an der Ampel und neben mir steht ein blauer Lotus Elise. Und ich stehe da so, fahre da in meinem alten Bus rum und dachte so, das ist er. Und wir stehen beide an der roten Ampel Und ich habe echt mit mir gekämpft, weil ich dachte, eigentlich sollte ich jetzt einfach aussteigen, zu dem Typen hingehen und sagen, das ist mein Auto. Ich hatte auch gleich eine Bibelstelle dazu. Nämlich, wo Jesus seine Jünger losschickt und sagt, hier, holt den Esel. Und wenn euch einer fragt, was ihr da macht, dann sagt ihr, der Herr bedarf seiner. Also ich habe an dem Tag echt Bewahrung erlebt in Form von Menschenfurcht, weil ich mich das nämlich nicht getraut habe. Ja, aber es kam dann doch so, dass ich so ein bisschen enttäuscht war von Gott. Ne? So jedes Mal, wenn ich dann in mein Auto einstieg und für meinen Sportwagen dankte und der aber einfach nicht kam und nicht kam und nicht kam, dachte ich, Mann, irgendwas ist hier falsch. Ich glaube doch und es passiert einfach nicht. Und wie kann das denn sein? Irgendwie steht Gott jetzt nicht zu seinen Verheißungen, ist Gott untreu geworden oder woran liegt das eigentlich? Naja, und irgendwann hat Gott mir so einen Blick in mein Herz gezeigt und ich habe so in mich reingeguckt und Jesus sagte so sinngemäß zu mir, ich weiß auch nicht mehr so ganz genau, Storch, wie wäre es, wenn ich dir eine 500.000 Euro gebe, was würdest du damit machen? Und ich dachte so, hier Missionsprojekt irgendwie da in die Gemeinde stecken und so während ich noch so am Plan und Überlegen war, fiel mir auf, der Sportwagen kommt gar nicht da drin vor. Also wenn ich das Geld hätte, würde ich mir wahrscheinlich als eine der letzten Dinge, würde ich mir dann irgendwie so eine spritvergeudende Schleuder kaufen, mit der ich sowieso nicht viel anfangen kann. Und habe gemerkt, mein Herz ist irgendwie eigentlich ganz anders. Und dazu kommt ja, ne, also steht auf der Webseite von fast jedem von diesen superschnellen Autos, du darfst die Dinger nicht im Regen fahren. Und Remscheid ist eine der niederschlagreichsten Städte in Deutschland. Ja, und irgendwie fiel mir so auf, meine Güte, wie blöd ist das eigentlich, dass ich da überhaupt diesen Wunsch habe. Und seitdem bin ich eigentlich total glücklich damit. Ich würde mir so ein Ding nicht kaufen, selbst wenn ich das Geld noch so sehr übrig hätte. Also ich würde alles mit dem Geld machen, aber auf keinen Fall irgendwie 500.000 Euro für ein Auto ausgeben, das dann noch nicht mal ein Radio hat, weil das extra Ausstattung ist. Also auf gar keinen Fall würde ich das machen. Und mir ist daran klar geworden, dass Glaube ein Fundament braucht, um auf etwas zu stehen. Und dass biblischer Glaube nichts damit zu tun hat, dass man dann mit irgendwelchen charismatischen Zaubertricks seinen Zweifel verbannt, sondern dass Glaube vielmehr etwas damit zu tun hat, dass wir von Gott her wissen, dass wir etwas haben, woran wir glauben können. Und so sagt hier der Schreiber des Hebräerbriefes, dass Glaube ein Überführtsein ist von Dingen, die man nicht sieht. Also offenbar gibt es Dinge, die kann man nicht sehen, wie die neue Identität. Und die sind trotzdem da, die sind hundertprozentig real. Und was man braucht, um da wirklich dran glauben zu können, ist ein Überführtsein. Und deswegen habe ich die Elberfelder genommen übrigens, weil nämlich das griechische Wort, was da steht, das ist das Wort Elenchos. Und das taucht nur ein einziges Mal auf als Hauptwort im Neuen Testament. Und ich finde, die Elberfelder hat das sehr, sehr schön da übersetzt mit Überführung. Und deswegen habe ich mich für Elberfelder entschieden. Jetzt einfach mal Frage ans Publikum, was ist denn wohl Überführung? Also was kann man sich wohl darunter vorstellen? Herausfinden, das ist eine sehr gute Sache. Guckt ihr Krimis oder lest ihr Krimis? Oder seid ihr alle schon so heilig, dass das nicht mehr der Fall ist? Okay. Also ich gebe ja zu, so meine größte Sünde ist, dass ich Sherlock Holmes Medien und Bücher sammle. Also wir haben schon fast ein ganzes Regal voller Bücher und Filme und Audiosachen und so davon. Und im kriminalistischen Bereich ist Überführung was total Wichtiges. Die Polizei nimmt einen Verbrecher fest und der Verbrecher sagt, ich war es nicht. Dann steht man vor Gericht und man muss dem Typen seine Schuld nachweisen. Und das heißt, die Schuld, die hatte er schon. Er hat das Verbrechen schon begangen, das ist total real da, aber man kann es ihm nicht ansehen. Es ist im Unsichtbaren da, aber es ist trotzdem real. Und was die Polizei macht mit Überführung, ist, dass sie zeigt und dem Richter das beweist, dass der Typ wirklich das Verbrechen begangen hat. Und dann geht's los und die sagen, ja, wir haben seine Fingerabdrücke überall gefunden. Die Tatwaffe war bei ihm zu Hause. Wir haben DNA-Spuren von ihm und Haarproben und alles Mögliche. Und wir können sogar beweisen, irgendwie, dass er zur Tatzeit da sein konnte. Und dann können sie sagen, das ist hundertprozentig so. Und etwas, was eigentlich unsichtbar ist, das wird jetzt sichtbar gemacht. Und das ist das, worauf Glaube steht. Dass durch göttliche Offenbarung uns auf einmal etwas klar wird, wir eine Erkenntnis davon haben, dass es etwas gibt, was völlig real ist, eine unsichtbare Realität und dass Gott das in unserem Leben verwirklichen möchte. Und wenn du das hast, wenn so ein Wort Gottes da ist, dann wird es auf einmal ganz leicht dafür zu glauben, denn dann hat dein Glaube ein solides Fundament. Und vielleicht klingt das zu abstrakt, aber ich vermute mal, dass jeder, der als Quereinsteiger in christlichen Glauben gekommen ist, also der nicht in Gemeinde aufgewachsen ist, mindestens einmal an seinem Punkt erlebt hat, was Überführung bedeutet. Bei mir selber war das so, dass ich einfach nicht glauben konnte. Also ich konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen oder daran glauben, dass es eine Ewigkeit gibt und dass es Himmel und Hölle gibt und ein höheres Wesen und Gott. Das war einfach, das war nicht drin. Das war irgendwie überhaupt nicht in meinem Denken drin. Und ich konnte mir das auch nicht einreden oder so. Das hat einfach nicht geklappt. Und dann irgendwann hat Gott den Schleier weggezogen und eigentlich eine ganz komische Situation. Irgendwie so eine Frau aus meiner Klasse hat gesagt, du kommst mal in die Hölle. Und auf einmal in dem Moment weiß ich, das stimmt. Und ich kann das bis heute nicht erklären, warum das so war, aber es war wirklich, als ob Gott mir den Schleier weggenommen hätte und ich habe gesehen, irgendwie, es gibt eine Ewigkeit, es gibt Himmel und Hölle, es gibt einen Retter und ich brauche den Retter, sonst bin ich auf der falschen Seite. Und das ist genau das, was Elenchio macht. Es ist eine Überführung da von etwas, was da ist. Die Hölle hat es vorher schon gegeben, die Ewigkeit hat es vorher schon gegeben. Jesus war schon 2000 Jahre tot, aber ich habe es noch nicht ergriffen. Und Gott überführt uns und zeigt uns, da ist etwas, das ist real in der unsichtbaren Welt. Und da kannst du deinen Glauben drauf aufbauen. Und damit ist Glaube etwas total anderes als positives Denken. Und ich habe nichts gegen positives Denken. Es war gelogen, ich habe wohl was gegen positives Denken, aber es ist auf jeden Fall besser als negatives Denken. Aber positives Denken hat ganz oft was mit Wunschträumen zu tun. Und ich habe mich als Teenager total viel damit beschäftigt. Da kam gerade so diese Esoterikwelle und ich habe die alle gelesen, da die Kraft des positiven Denkens. Ich habe die Möwe Jonathan im Kino gesehen und mir das alles reingezogen und ich habe mich vor den Spiegel gestellt und gesagt, ich will, ich kann und ich werde es schaffen und ich werde mein Abitur kriegen. Hat nicht geklappt. Und hatte ganz oft das Gefühl dabei, dass es Selbstbetrug ist, was ich da mache und dass es einfach keine Grundlage hat. Und ich sage das deshalb, weil uns das ja in der christlichen Szene oft vorgeworfen wird, dass was wir machen, ist eigentlich genauso haltlos und das ist genauso einfach nur positives Denken. Und es stimmt nicht. Und es stimmt an dem Punkt nicht, dass wir eine total andere Basis haben für das, was wir machen, als das, was positives Denken macht. Es gibt in der Welt so Managementkurse. Ist jemand von euch Manager hier, dann hast du das vielleicht schon mal mitgemacht. Und da treffen sich dann halt größere Gruppen von Leuten, oft sind das irgendwie Hunderte oder sogar Tausende, und lassen sich jetzt über ein Wochenende so richtig scharf machen. Und es geht die ganze Zeit darum, dass sie die Besten sind und die Größten und dass sie die Verkäufer der Zukunft sind und dass die wirtschaftliche Zukunft der ganzen Welt in ihren Händen liegt. Und das Ganze ist dazu da, sie richtig aufzupumpen. Und ich habe mir das bei YouTube mal angeguckt, das sieht echt witzig aus. Dann hast du da so Veranstaltungen, da sind 500 Schlipsträger in teuren Designeranzügen, die alle auf ihren Stühlen stehen und Chaka, ich bin der Größte, schreien. Und du guckst dir das an und denkst, das kann rein statistisch nicht klappen. Wenn von 500 Leuten alle der Größte sind, dann müssen mindestens 499 eigentlich lügen. Ne? Das passt ja sonst auch gar nicht. Und wenn da die Grundlage nicht da ist, dann kann einem da ganz schnell der Boden weggezogen werden. irgendwann mal ein Interview gehabt mit Andreas Malessa, das ist so ein christlicher Rundfunkjournalist, und erzählte mir, dass er mit einem von diesen Management-Trainern geredet hat. Und er war damals irgendwie richtig hoch im Kurs, ich habe den Namen jetzt leider gerade vergessen, aber er hat also in kürzester Zeit irgendwie ein paar Millionen Euro verdient oder D-Mark wahrscheinlich damals noch und hat dann jede Menge Kurse darüber gehalten, wie man das auch machen kann und hat also wirklich Tausende von Leuten in Hallen gebracht und hat denen das dann erklärt. Und der Typ ist nachher total gefallen, Steuerhinterziehung und alle möglichen Sachen, hat sein ganzes Vermögen verloren, war ein paar Jahre im Gefängnis und seine Ehefrau hat sich von ihm getrennt. Und Andreas hatte ihn interviewt, da hatte er schon sein Vermögen verloren, seine Frau war schon weg, aber er war noch nicht im Gefängnis gewesen, also Haftantritt stand noch vor ihm. Und Andreas hat ihn dann einfach gefragt so und gesagt so, wie sieht's aus, sind Sie immer noch der Größte? Oh, boah, und sowas zieht dir richtig den Boden unter den Füßen weg, wenn alles, was du hast, eine Illusion ist. Und wie gut ist es dann, wenn wir unser positives Bekenntnis aufbauen können auf dem, was Jesus gemacht hat und nicht auf dem, was wir gemacht haben. Und es gibt so diese alte philosophische Frage, ne, ob der Mensch mehr das ist, was er tut oder mehr ist das, was er ist. Und durch das, was Jesus gemacht hat, ist das Pendel eindeutig ausgeschlagen in die Richtung, wir sind mehr das, was wir sind. Durch das, was wir in Jesus Christus sind. Und selbst wenn ich mal einen schlechten Tag habe, braucht keiner zu mir zu kommen und mich zu fragen, ob ich immer noch Heiligen Geist erfüllt bin, weil ich kann sagen, ja, ich bin's. Und es wird mir nicht den Boden wegziehen. Und selbst wenn ich total daneben liege und Fehler mache ohne Ende, wird mir das niemand nehmen können, weil es etwas ist, was Christus gemacht hat und nicht etwas ist, was ich gemacht habe. Und deswegen ist das, was wir brauchen, um wirklich glauben zu können in einem biblischen Sinne, das Fundament von dem, was Jesus im unsichtbaren Bereich schon gemacht hat und was wir jetzt erkennen durch das, was Gott macht, nämlich durch seine Offenbarung und wir dann wissen, wofür wir eigentlich glauben können. Das hat mich natürlich sehr interessiert und so habe ich da mal eine Wortstudie gemacht zu dem Verb. Im Gegensatz zum Hauptwort taucht das Verb also öfter mal auf im Neuen Testament. Und habe einfach mal geguckt, was man denn tun kann, um diese Überführung Gottes zu bekommen. Und es gibt zwei Sachen. Das eine, wo es drin steht, das Verb, ist im Johannes 16, Verse 7 bis 11. Und da geht es um Gottes Geist. Und das zweite ist, man kann Überführung bekommen durch Gottes Wort. Und da ist meine Bibelstelle 2. Timotheus 3, Vers 16. Im Johannesevangelium 16 steht Folgendes. Jesus spricht hier, doch ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen, da ist wieder das Elenchio-Wort, von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Und wenn er gekommen ist... Und wenn er gekommen ist, wird er, steht das doppelt? Oh, okay, das ist so wichtig, dass das doppelt drin steht. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Also, das ist der Hammer. Also da könnte ich jetzt schon wieder anfangen zu heulen, wenn ich da bloß dran denke, dass ich da jetzt gleich drüber predigen darf. Also Jesus sagt, es ist gut, dass ich gehe, denn wenn ich gehe, dann sende ich euch den Beistand, das ist der Heilige Geist. Und der Heilige Geist wird euch überführen. Und an dieser Stelle haben wir oft ganz falsche religiöse Konzepte und es bringt uns um das, was der Heilige Geist eigentlich in unserem Leben machen will. Denn wenn ich fragen würde, woran denkst du, wenn ich sage, dass der Heilige Geist dich überführt, dann bin ich sicher, dass mindestens 90% der Christen sagen würden, Sünde. Der Heilige Geist ist dazu da, mir zu zeigen, wenn ich sündige. Und so haben wir oft so ein Bild vom Heiligen Geist, dass der Heilige Geist so etwas ist wie Gottes schlechtes Gewissen. Und immer wenn du irgendwas falsch gemacht hast, kommt der Heilige Geist und reibt dir das nochmal irgendwie so richtig unter die Nase. Du hast irgendwo gesündigt und du kannst davon ausgehen, jetzt kommt gleich schon wieder der Heilige Geist irgendwie in bester, verstimmter Manier und macht dich so richtig rund und sagt dir, hey, das ist doch nicht wahr, irgendwie, dass du das schon wieder gemacht hast. Ey Mann, Jesus ist doch für dich gestorben und du kriegst das noch nicht mal hin, irgendwie ein bisschen zu beten und dir nicht die falschen Filme anzugucken. Und das ist doch total doof und zeigt dir richtig, wo der Hammer hängt und was du für ein fieser Sünder bist. Und der Hammer ist, das stimmt überhaupt nicht. Es ist nicht die Aufgabe des Heiligen Geistes, zumindest nicht die allererste Aufgabe des Heiligen Geistes, uns von Sünde zu überführen. Ich sage nicht, dass er das niemals tun wird, also manchmal ist unser Herz so verhärtet, dass er es machen wird, aber es ist nicht seine Hauptaufgabe, uns von Sünde zu überführen. Sondern Jesus sagt, der Geist ist erstens dazu da, die Welt von Sünde zu überführen, nämlich von der Sünde nicht an Jesus zu glauben. Und ich meine, das ist die schlimmste Sünde überhaupt, denn es ist die Sünde, die einen Menschen in die Hölle bringt. Frage der Ewigkeit entscheidet sich nicht daran, wie wir leben, sondern wie wir mit Jesus leben und ob er unser Retter ist. Also kommt der Heilige Geist und klopft der Welt auf die Schulter und sagt, es gibt einen Erretter. Und da überführt er sie wirklich von Sünde, nämlich von der Sünde nicht an Jesus zu glauben. Und dann geht's weiter. Wenn du das verstanden hast, dann wird der Heilige Geist dich von ganz anderen Sachen überführen und nicht mehr mit dir über deine persönliche Sünde die ganze Zeit reden, sondern er zeigt dir ganz andere Dinge. Das erste ist, er wird dich überführen von Gerechtigkeit. Und hier ist das so ein bisschen schwierig zu verstehen, nämlich Jesus sagt von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht seht. Und da habe ich echt so ein bisschen Probleme mit gehabt und habe mich gefragt, so ja, was ist der Zusammenhang eigentlich da? Was hat Gerechtigkeit damit zu tun, dass Jesus zum Vater geht? Und mittlerweile habe ich so einen kleinen Detektor mir eingebaut, der sagt, immer wenn irgendeine Bibelstelle überhaupt keinen Sinn ergibt, dann muss das daran liegen, wie dass da etwas total Wichtiges, Kostbares, Herrliches drin ist und dass es sich lohnt, so lange irgendwie darüber zu beten und zu meditieren und nachzudenken, bis man es verstanden hat. Und ich glaube, worum es hier geht, ist, dass alles mit Gerechtigkeit, was damit zu tun hat, nicht funktionieren würde ohne Jesu Auferstehung. 2. Korinther 5, 21 sagt, er hat den, nämlich Jesus, der von keiner Sünde wusste, zur Sünde gemacht für uns, damit wir in ihm würden die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und das würde nicht funktionieren. Du kannst nicht Gerechtigkeit werden, die vor Gott gilt, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Wenn Jesus nicht zum Vater gegangen wäre, würde Erlösung nicht funktionieren. Und das ist ein Punkt, der muss uns geistlich klar werden. Das reicht nicht, das einfach nur im Kopf zu haben. Und es gibt so viele Bibelforscher und Leute, die sich so viel besser auskennen mit der Bibel als ich. Und die kommen nicht zur Erkenntnis dessen, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist und dass Erkenntnis funktioniert und dass Erlösung funktioniert. Und sie glauben maximal, dass Jesus gestorben ist, aber sie glauben nicht an das, was sein Opfertod überhaupt erst wirksam gemacht hat, nämlich dass er auferstanden ist und dass er zum Vater gekommen ist. Und deswegen, das, was Gottes Geist machen wird, wenn du ihn lassen wirst, ist, er wird dich davon überführen, dass deine Erlösung funktioniert. Er wird dich davon überführen und dich gewiss machen da drin, dass das klappt, was Jesus gesagt hat und dass es nicht einfach nur leeres Geschwätz ist, sondern dass Jesus tatsächlich für unsere Sünden, Krankheiten und alles mögliche andere gestorben ist und dass Erlösung etwas ist, was wirklich klappt. Und es ist abgefahren, wenn du dir gerade das mal vorstellst in einer Sündensituation. Und du hast gerade total daneben gegriffen und du hast ein schlechtes Gewissen und du weißt echt nicht irgendwie, ob du noch zu Gott kommen kannst. Und dann kommt der Heilige Geist und klopft dir auf die Schulter und sagt, ach mein Freund, Erlösung funktioniert. Jesus hat dir tatsächlich vergeben. Jesus ist jetzt beim Vater und er ist positiv gestimmt und er hat nichts gegen dich, sondern er hat alles für dich erkauft, was du brauchst. Das ist was total anderes. Und gerade in so einer Situation, da braucht man auch nicht noch Gott, um sich zu verdammen oder schlecht zu fühlen, sondern da ist wirklich Glaube, wenn du immer noch sagen kannst, ich bin immer noch Gottes Gerechtigkeit. Jesu Werk für mich hat immer noch stattgefunden und es ist immer noch das feste Fundament, auf dem ich stehe. Aber das Erste, was Gott machen wird, ist, er wird dich davon überführen, dass es funktioniert und dass Errettung klappt. Und das Zweite, was der Geist dann machen wird, ist, er überführt dich von Gericht, nämlich davon, dass der Fürst der Welt gerichtet ist. Und Fürst der Welt ist der Teufel. Und Gottes Geist in uns zeigt uns, dass der Teufel verloren hat. Und ich finde das so crazy irgendwie, ne? Wie viele Christen rumlaufen und so einen großen Teufel haben und so einen kleinen Gott. Und immer wenn irgendetwas passiert, irgendwie dann heißt es, ja, ach, der Teufel mich wieder total angegriffen und der Teufel mich wieder irgendwie gezwungen, mir irgendwelche Sachen im Fernsehen anzugucken, die ich gar nicht sehen wollte. Und dann hat der Teufel mein Auto wieder kaputt gemacht und dann hat der Teufel dafür gesorgt, dass die Predigt im Gottesdienst schlecht war und mich nicht aufgebaut hat. Und Teufel hier, Teufel da und tralala und überhaupt nichts von Gott. Und die Realität ist eigentlich völlig anders, nämlich genau umgekehrt. Wir haben so einen großen Gott und irgendwo ist ein kleiner Teufel noch. Und ich glaube, wenn wir das mal verstanden haben, also wenn diese beiden Sachen Klick machen in unserem Kopf, nämlich erstens, dass Erlösung funktioniert und wir erlöste Leute sind und wir es nicht mehr nötig haben zu sündigen, es nicht mehr nötig haben, Minderwertigkeitskomplexe zu haben, es nicht mehr nötig haben, überwunden zu sein, und das Zweite noch in Existenz kommt, nämlich dass wir eigentlich keinen realistischen Feind mehr haben, sondern dass unser Feind schon verloren hat, dann frage ich mich ärztlich, wer will uns dann noch aufhalten? Ich glaube, das kann echt nicht mehr funktionieren. Und so bete ich ganz viel über eine Stelle aus dem Johannesevangelium, wo Jesus sagt, es kommt der Fürst der Welt und er findet nichts in mir. Früher habe ich immer gedacht, so ja, er findet nichts in Jesus. Und jetzt verstehe ich irgendwie, dass Jesus in mir lebt. Und jetzt weiß ich schon mal wenigstens von meinem Verstand her, selbst wenn der Fürst der Welt jetzt kommen würde und vor mir stehen würde, er hat nichts in mir, hat kein Anrecht mehr in mir. Und es ist kein Grund dazu da, Angst davor zu haben. Und vielleicht kennt ihr diese Geschichte von Charles Haddon Spurgeon, da der Predigerfürst aus England. Der ist irgendwann mal nachts aufgewacht und war irgendwie ganz komische Stimmung da. Und er guckt irgendwie an sein Fußende und er sieht da den Leibhaftigen persönlich stehen. Die volle Montur, Hörner, Schwanz, Pferdefuß und total dämonische Ausstrahlung. Und er steht jetzt irgendwie an Spurgeons Fußende. Und Spurgeon sagt, ach du bist es nur, und dreht sich um und schläft weiter. Oh Mann, das ist so Hammer. Eigentlich wollte ich sagen, es ist total geil. Ich weiß noch nicht, ob man das hier sagt. Und echt, da möchte ich so gerne hinkommen. Ich meine, das musst du dir mal vorstellen. Da kommt der Teufel und er kommt mit deiner Lieblingsanfechtung und alles würde total gut funktionieren. Und du sagst, ach, du bist es nur. Oder er will dir total Angst machen und du sagst, ach, du bist es nur. Alter, wenn wir so verwurzelt sind in dem, was Jesus gemacht hat, ey, wenn wir das so verstanden haben, dass wir erlöst sind und dass Jesus den Teufel besiegt hat, dann kommt Erweckung hundertprozentig. Aber dann gibt es ja nichts mehr, was uns aufhalten kann. Aber das wird toll. Also ganz wichtig, der Heilige Geist irgendwie mag dich, wenn dein Herz total verhärtet ist und du es nicht mehr anders hörst, dann mag es vielleicht sein, dass er dich auch mal von Sünde überführt und dir sagt, dieses und jenes ist nicht in Ordnung. Aber die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes ist es nicht, dir das Problem zu zeigen, sondern ist es dir, die Lösung zu zeigen. Also Gott ist total lösungsorientiert und er wird nicht irgendwie alles nochmal über uns auskübeln, sondern wird vielmehr sagen, komm, so und so kommst du da raus und du musst dich gar nicht mehr so verhalten, du musst gar nicht mehr so leben, denn ich habe dich frei gemacht und der Feind ist besiegt. Ha, Schabba. Und das führt zum Zweiten, nämlich nicht nur Gottes Geist überführt, sondern auch Gottes Wort überführt uns. 2. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Also drei Sachen sind es, die der Heilige Geist macht, der Gottes Wort macht. Wenn ihr mitgezählt habt, werdet ihr wahrscheinlich auf vier Sachen kommen. Ich habe die Lehre ausgenommen, weil Lehre so ein Überbegriff ist und dass darunter eigentlich alles unter Lehre fällt. Nämlich Gottes Wort wird uns überführen, es wird uns zurechtweisen Und da ist es dann auch wieder drin, dass es Gottes Maßstab zeigt und wir dann auch sehen, irgendwie, wann wir schon in unserem Erbe drin leben oder in welchen Bereichen wir noch nicht so heilig-geistmäßig unterwegs sind. Und das Dritte, was es tut, ist uns dann auch wieder von der Gerechtigkeit überführen und uns zeigen, dass Christus unsere Gerechtigkeit ist. Und wenn beides zusammenkommt, dann muss etwas passieren. Es kann eigentlich nicht sein, ne, dass du Gottes Geist hast und Gottes Wort und der Geist das Wort lebendig macht und das Wort der Same ist, den der Heilige Geist aufgehen lässt und dass dann nichts passiert, kann nicht sein. Und so sagt die Elberfelder, dass dann der Mensch Gottes, dass der Mensch Gottes richtig sei und für jedes gute Werk ausgerüstet. Und da ist das Griechische jetzt mal so ein bisschen blass übersetzt, muss ich leider sagen. Eigentlich würde das Wort heißen, dass der Mensch Gottes in Ganzheit kommt oder in Vollkommenheit hineinkommt. Also wenn diese Überführung da ist und wir Christus verstehen, dann wird es kommen, dass wir in Ganzheit reinkommen und dass wir in eine Vollkommenheit Gottes hineinkommen. Und ich meine, wenn wirklich beides da ist, deswegen sollten wir halt auch auf beides irgendwie gehen und uns nicht entscheiden und sagen, ja, ich bin mehr der Heilig-Geist-Typ und ich bin mehr der Wort-Gottes-Typ und lass mich mit Heiligen Geist in Ruhe. Und der Heilige Geist sagt mir so, nee, Gott, Wort Gottes ist mir zu langweilig, ist eigentlich eine Sache, die nicht geht, sondern wir brauchen beides, damit es passiert. Über Jesus sagt Philippus, das ist Johannes 1, Vers 45, da heißt es, Philippus sah Nathanael und sagte zu ihm, wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz geschrieben hat und der auch von den Propheten angekündigt ist. Es ist Jesus. Also Altes Testament, die Propheten, die Leute im Heiligen Geist haben Jesus angekündigt und das Wort, nämlich das, was von Mose gegeben ist, hat Jesus angekündigt. Und so gibt es eine Hammergeschichte im Neuen Testament, in den Evangelien. Das ist Jesus auf dem Berg der Verklärung. Und es könnte fast sein, dass es meine Lieblingsgeschichte in den Evangelien ist. Jesus ist mit ein paar Jüngern auf einem Berg und auf einmal fängt er an zu leuchten. Er wird verwandelt, transfiguriert, sagt man im Englischen meistens. Das Griechische ist Metamorpho, er wird irgendwie umgestaltet. Und auf einmal leuchtet er so hell wie die Sonne und man sieht seine ganze Herrlichkeit. Und ich schätze mal, dass es einer der ganz, ganz wenigen Momente gewesen ist in seinem irdischen Leben, wo man nicht mehr Jesus den Menschen gesehen hat, sondern wo man Jesus den Sohn Gottes gesehen hat und die Herrlichkeit gesehen hat. Und dann ist alles ganz herrlich, wie Petrus möchte gerne Hütten bauen, es ist Wahnsinn, was da so alles geht. Und es kommen zwei Leute vorbei, nämlich Mose und Elia. Und das hat mich immer so kirre gemacht. Ich habe mich gefragt, warum Mose und Elia, warum nicht Adam und Eva oder irgendwie Dick und Doof oder Hänsel und Gretel oder keine Ahnung, Medrach, Schedrach und Abednego haben sie halt nicht mitgebracht. Und ich glaube, der Grund dafür ist einfach, dass Mose für das Wort steht, das geschriebene Wort Gottes, das Gesetz und dass Elia für den Geist steht. Und wenn beides zusammenkommt, dann fängt Jesus an zu strahlen und wird verherrlicht. Und so ist es in unserem Leben. Wenn Gottes Wort in uns regiert und Gottes Geist es lebendig macht, dann kann es nicht anders sein, als dass Christus in uns verherrlicht wird und in uns anfängt zu leuchten. Ach, und das ist eigentlich so der Kern irgendwie dessen, was ich versuche seit vielen Jahren zu predigen. Wir brauchen beides. Auf einem Bein kann man echt schlecht stehen. Also kannst du versuchen, aber eine ganze Predigt schaffe ich es nicht, auf diesem linken Bein zu stehen. Ich brauche wirklich beides. Und wir brauchen das Wort und wir brauchen den Geist. Tertullian hat gesagt, Kirchenlehrer, 3. Jahrhundert, glaube ich, hat gesagt, dass Wort und Geist wie die beiden Hände Gottes sind und dass man halt beides braucht. Und wir dürfen uns echt nicht entscheiden. Und ich sehe irgendwie so eine Tendenz, irgendwo die Christenheit spaltet, zumindest in Deutschland, dass auf der einen Seite so die charismatisch Orientierteren da sind und sagen, ja, Anbetung ist so gut irgendwie und vor den Thron Gottes treten und Geistesgaben und Chandarasa. Aber wir lesen nicht gerne Bibel. Und zwar habe ich da tatsächlich Leute kennengelernt, die meinen, einen prophetischen Dienst zu haben und tatsächlich auch Sachen mit Gott erleben, aber die es noch nicht mal schaffen, irgendwie einmal in 5 Jahren ihre Bibel durchzulesen. Und ich sagte, solche Leute sind eine Zeitbombe. Also irgendwann nehmen die irgendwas wahr aus der geistlichen Welt, was total unbiblisch ist und was sie nicht anhand des Wortes prüfen können, und sie werden es für bare Münze nehmen, weil ihnen diese Erdung fehlt. Und es ist brandgefährlich, Leute. Also wenn Leute sagen, ja, ich lebe doch irgendwie von der Anbetung und ich habe doch meine Gitarre und jeden Tag bete ich 2 Stunden Gott an. Und ich sage dir, es ist brandgefährlich, denn ein Großteil der christlichen Lieder in jeder Sprache werden dich geistlich umbringen auf Dauer. Weil da hast du Halbwahrheiten, die mit einer schönen Melodie verbunden sind und die dann auch mal so richtig tief reingehen, aber die unter Umständen nicht viel mit Gottes Wort zu tun haben und sogar irgendwie etwas transportieren, was ganz oft völlig falsch ist. Ich habe früher immer so gerne gesungen, dieses Lied, wo ist solch ein Gott, wie, so wie du? Und da ist diese Textzeile drin, vor dem jeder Mensch schuldig ist. Und das habe ich immer richtig mitgegrölt und dachte, jawohl, irgendwie Gott ist so heilig und alle Menschen entschuldigt vor ihm. Und irgendwann fällt mir auf, das stimmt überhaupt nicht. Ich bin nicht schuldig vor Gott. Und ich will nicht in meinen Lobpreiszeiten es mir einmassieren lassen, dass ich schuldig vor Gott stehe, sondern ich will doch lieber irgendwie daran glauben, dass ich wirklich die Gerechtigkeit bin, die vor Gott gilt. Und dann habe ich aufgehört, das Lied zu singen oder habe es wenigstens immer ersetzt und habe dann gesungen, vor dem ich nicht mehr schuldig bin, Halleluja. Und das ist schon wesentlich besser und das bringt irgendwie etwas Biblischeres rüber. Aber es ist wirklich manchmal, ist etwas in Lobpreisliedern, was nicht gut ist. Und die andere Seite ist aber genauso. Leute, die nur Bibel lesen und sagen, ja, mit dem Heiligen Geist komme ich nicht so klar, die kommen auch niemals in geistliche Reife hinein. So, der größte Theologe des 20. Jahrhunderts oder größte Exeget, sagt man, des 20. Jahrhunderts, Rudolf Bultmann, der so viel Ahnung von der Bibel hatte und der ganz klar gesagt hat, ich glaube nicht daran, dass Jesus von einer Jungfrau geboren worden ist, ich glaube nicht an die Auferstehung, ich glaube nicht an die Ewigkeit, ich glaube nicht an den Himmel, es gibt keine Geister, es gibt keine Dämonen, es gibt keine Engel, diese ganzen Dinge gibt es nicht. Und ich garantiere dir, er kannte die Bibel besser als jeder von uns, hundertprozentig. Aber es war nicht Gottes Geist da, der es lebendig gemacht hat. Und so hat es ihn noch nicht einmal bis zur Errettung gebracht. So eine Katastrophe, echt. Und deswegen, wir brauchen beides. Also es muss beides da sein. Es muss das Wort da sein. Und da möchte ich euch auch herausfordern, weil ich weiß, vielleicht ist es keine Herausforderung für euch. Ich meine, dass es nicht so viel verlangt ist, für einen Christen mindestens ein Kapitel Bibel am Tag zu lesen. Ja. Ich weiß auch nicht, ob ich... was ist los? Soll ich die Latte höher hängen oder was? Okay, könnt ihr mir nachher mal erklären. Und trotzdem weiß ich, dass das kaum einer macht. Und das ist gerade irgendwie so das Thema irgendwie eher in den charismatischeren Gemeinden irgendwie. Also wirklich, wir müssen im Wort verwurzelt sein. Kolosser sagt irgendwie, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Kolosser 3, Vers 14 oder 16 ist das. Und die Bibel ist so voll davon. Matthäus 4, Vers 4 sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorkommt. Und das ist echt unsere Speise. Und wenn wir nur mit dem Heiligen Geist unterwegs sind, also nur jetzt in Anführungsstrichen, dann hat er nichts, was er lebendig machen kann. Und dann ist das eigentlich keine gute Sache. Und deswegen die letzte Bibelstelle dazu, Schöpfungsbericht. Heißt es auf der ersten Seite der Bibel, vielleicht sogar der erste Vers der Bibel, heißt es, und die Erde war wüst und leer und der Geist Gottes schwebte über der Tiefe. Oder wie Martin Buber so schön sagt, ihr Saal und wir Saal und der Geist Gottes schwebt über der Tiefe. Und da passiert nichts. Dann schwebt er da und schwebt und schwebt. Ihr Saal und wir Saal, der Heilige Geist darüber und er schwebt und schwebt und schwebt und es passiert erstmal nichts. Und dann, irgendwie fühle ich mich verarscht, ich weiß nicht, ihr habt... Soll ich die ganze Zeit irgendwelche Insider hier machen? Ist egal. Ne? Passiert erstmal gar nichts, bis dann Gott anfängt zu reden und der Herr sagt, es werde Licht. Und bam, geht die Lampe an. Und dann sagt er, ja, und jetzt trenne sich das alles hier und Menschen kommen und so weiter. Aber es ist erst passiert, als Gottes Wort gekommen ist. Der Geist war schon da, aber er konnte nichts machen ohne das Wort. Hey, und das ist, glaube ich, eigentlich so der Kernpunkt der Botschaft heute. Und vielleicht auch das, irgendwie, was ich Ich glaube, ich mache einen kleinen Aufruf doch mal irgendwie dazu. Ich würde gerne irgendwie einen Aufruf machen wie für geistliche Disziplin. Ich weiß, total unangenehmes Wort. Ach so, es ist... Ja, gut, okay. Also würde gerne einen Aufruf machen für geistliche Disziplin, und zwar für ausgewogene geistliche Disziplin. Ist wie beim Essen, nur Fleisch funktioniert auch nicht, nur Gemüse funktioniert auch nicht, zum Glück, also, sondern man braucht echt beides. Und ich glaube, dass Gott irgendwie so einen gewissen Segen gerade darauf legt, irgendwie, dass vielleicht irgendwie, wenn Leute sagen, so, ja, ich will echt wachsen in diesem Bereich und ich nehme das vor, vielleicht irgendwie zum tausendsten Mal irgendwie, aber ich nehme es mir vor, mindestens wie jeden Tag mal einen Bibelabschnitt zu lesen und 10 Minuten oder sowas zu beten, muss ja auch noch nicht mal konzentriert sein, reicht vielleicht auf dem Weg zur Arbeit, aber dann glaube ich, dass Gott da wirklich gerade irgendwie was drauflegt, wie das ein Segen da ist und dass ihr vielleicht ein übernatürliches Gelingen habt an diesem Punkt. Und ich kann mir auch vorstellen, wie das vielleicht so ein paar Leute gibt, wo du auch merkst, dass du zu einem größeren Extrem kommen solltest und dass es jetzt darum geht, Gott auch mehr von deiner Zeit zu geben, damit er was damit machen kann. Und ja, keine Ahnung, ich will jetzt über keine Zeitabstände reden, aber ich glaube wirklich, dass so ein paar Leute da sind, wo Gott da gerade dran arbeitet. Und ich sage mal ehrlich, wenn wir Erweckung sehen wollen in Deutschland, dann ist der Weg dahin, Zeit mit Jesus zu verbringen. Und ich verstehe das manchmal nicht. Mir bricht auch echt das Herz, wenn irgendwie dann Leute sagen, ach, es ist aber so anstrengend, Bibel zu lesen. Und ach, beten ist wie Plärren in einen leeren Betoneimer, hat Adrian Pless mal gesagt. Und ehrlich, wenn das so ist, dann bete dafür, dass Gott dir Erkenntnis gibt. Denn wenn du mal verstehst, dass du im Gebet vor den Thron Gottes trittst, dann kann das nicht mehr langweilig sein. Das ist unmöglich. Das geht gar nicht. Und wenn auf einmal irgendwie Gottes Geist dir sein Wort lebendig macht, dann kann es nicht mehr langweilig sein, Bibel zu lesen, sondern dann ist es auf einmal Essen. Und ich habe wirklich, manchmal ist es bei mir, es fühlt sich an wie Hunger. Ich merke echt, mein Geist hat Hunger. Mein Geist braucht jetzt irgendwie eine Bibelstelle oder Gebet oder ein bisschen Chandarasa. Und ohne geht es einfach nicht. Und deswegen, ich liebe das total. Also geistliche Disziplin ist keine ätzende Sache, sondern ist etwas total Gutes. Und letzten Endes, ich habe es, glaube ich, heute im Gottesdienst, habe ich es irgendwo schon gehört, echt, die Welt wird im Gebet bewegt. Und wenn wir nicht beten und wenn wir nicht Gottes Wort in uns aufnehmen, dann werden wir keine Leute werden, die die Welt verändern. Dann werden wir es vielleicht schaffen, so mit Ach und Krach dem Lamme nach im Himmel anzukommen. Aber ich möchte gar nicht so im Himmel ankommen, sondern ich möchte doch lieber irgendwie viele Leute mitgenommen haben und viel bewegt haben. Denn es gibt einfach Dinge, die kannst du mit Gott nur hier erleben. Im Himmel wirst du keine einzige Bekehrung erleben. Im Himmel wirst du keine Heilung erleben, gar nichts. Da gibt es das alles nicht mehr. Da gibt es keine Kranken und keine Heiden. Also wofür soll man da noch beten? Und deswegen, lasst die Anbetung, die habt ihr die ganze Ewigkeit. Zieht euch Gottes Wort rein, betet darüber, dass der Herr es lebendig macht und dann geht los und verändert die Welt. Ja. Also wir machen das jetzt so, kurz die Augen schließen. Ich bete, dass Gott euch irgendetwas gibt, womit ihr euch festlegen könnt. Und danach zeigt ihr einfach auf, wenn ihr sagt, so ja, ich glaube, Gott hat mir was gesagt und ich will ab jetzt so und so viel Bibel, so und so viel beten. Und dann zeigt einfach auf und ich bete, dass es passiert. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt schon anfängst mit deinem Werk und uns überführst. Gott, ich bete, dass du uns zeigst, was Christus in uns gemacht hast. Und ich bete, dass du hier einen großen Hunger in dieser Gemeinde wachrüttelst, dass Menschen forschen wollen, was denn eigentlich das Erbe der Heiligen in dir ist, Herr. Gott, und ich bete, dass hier ein neuer Spirit reinkommt und dass Christen hier so beten, wie Paulus im Epheserbrief gebetet hat, irgendwie, dass wir da eine ganze Tiefe, Höhe, Breite erkennen, irgendwie, dass wir erkennen, was das Erbe ist, das wir in dir haben. Gott, ich bete, dass das wirklich kommt, dass beides hier in stärkerem Maße passiert. Und so bete ich, Herr, dass du jetzt hier einzelne Menschen, einzelne Commitments, mir fällt das deutsche Wort nicht ein, irgendwie ins Herz gibst, Herr, irgendwie Dinge, wo du sagst, wo du sie mit herausfordern möchtest. Okay, wer was hat, möge jetzt aufzeigen. Ich mache das auch. Jetzt du sagst, wer sucht, der findet, wer klopft, dem machst du auf. Gott, und du siehst, hier sind Hände oben, es sind Leute, die suchen und sie werden finden. Es gibt Leute, die sagen, ich will etwas und du wirst es ihnen geben. Herr, und so bete ich mir, dass es leicht fällt, geistliche Disziplin zu leben oder auch intensiver zu leben. Gott, und ich bete mir, dass es gerade deswegen leicht fällt, weil du uns zeigst, dass es kein einfacher Kraftakt ist, sondern dass es etwas Lebensnotwendiges ist und dass es etwas Positives und Gutes ist. Herr, dass du uns den Sinn des Ganzen zeigst, Herr. Gott, wir wollen echt keine blöde Religiosität irgendwie. Das finden wir ganz eklig, Gott. Irgendwie. Und du auch, das wollen wir hier definitiv nicht haben. Hier ist es so, bete ich mir, dass einfach ein ganz normaler geistlicher Hunger kommt, der nur erfüllt wird, irgendwie, wenn so und so viel Gebet da ist und so viel Bibellesen da ist. Und in Jesu Namen segne ich euch damit. Echt, empfangt das. Badadading. Amen. Schön.